Von einem, der im Gegensatz zu uns singen durfte, hören wir im heutigen Predigttext. Das ist das Evangelium für den dritten Advent bei Lukas im ersten Kapitel. Sie können es auch auf der Rückseite von unserem Abkündigungsblatt mitlesen. Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, geht es euch eigentlich auch so? Immer wenn ich zu einem neuen Buch greife, möchte ich vorher gerne wissen, wer denn der Autor dieses Buches ist. Das heißt, ob er noch lebt, beziehungsweise wann er gelebt hat, wo er zu Hause war und wie überhaupt so sein Leben war oder eben noch ist. Ich muss das alles einfach wissen, um sein Werk wirklich verstehen und wertschätzen zu können. Zumindest bilde ich mir das so ein. Bei unserem heutigen Predigttext, dem Lobgesang des Zacharias, haben wir ja gerade gehört, geht's mir auch wieder so. Ja, es ist ein schöner Lobgesang. Aber wenn ich nicht weiß, wer dieser Zacharias eigentlich ist, dann lassen mich seine Worte relativ kalt. Dann lese ich einfach drüber hinweg und das ist wirklich schade. Dafür stehen sie nämlich nicht in der Bibel. Sprechen wir also zuallererst und vor allem über den Autor dieser Verse, diesen Zacharias. Liebe Gemeinde, ich versuche mir diesen Mann vorzustellen, nicht äußerlich, sondern innerlich, bezogen auf seinen Charakter. Das ist gar nicht so einfach, denn ich bin erst 56. Zacharias dagegen hoch betagt, wie Lukas berichtet. Der Evangelist erzählt uns dagegen nicht, wo genau der alte Zacharias gelebt hat, sondern spricht an anderer Stelle ganz allgemein von einer Stadt im gebirgigen Teil von Juda. In der christlichen Tradition handelt es sich dabei um die heutige Ortschaft in Kerem. Ich nehme an, Heinz Günther, du kennst den Ort natürlich. Es handelt sich um in Kerem ungefähr 7,5 Kilometer westlich von Jerusalem gelegen, heute eingemeindet. Warum ich mich dafür interessiere? Nun, Zacharias war ja Priester am Tempel von Jerusalem. Und trotz seines vorgerückten Alters war er immer noch regelmäßig zum priesterlichen Dienst eingeteilt. Und dann musste er natürlich den Weg von seinem Haus in Enkerem bis hinauf zum Tempelberg zurücklegen. Höchstwahrscheinlich zu Fuß, Hügel auf und Hügel ab. Und wer die Landschaft dort kennt, weiß, dass man dafür eine gute Kondition braucht. Und wenn ich jetzt dich, Alfred, gerade so sehe oder auch vor meinem geistigen Auge unsere anderen Ruhestandsgeistlichen, die zum Teil schon über 80 sind, dann kann ich mir das alles sehr gut vorstellen. Auch ihr, trotz des hohen Alters, versieht noch euren Dienst hier am Altar. Und das ist fantastisch. Denkt, vergesst nie den Zacharias, euer Vorbild. Zacharias also war ein treuer Diener des Herrn. Und wenn er nicht gerade Schicht hatte, lebte er ein beschauliches Seniorenleben zusammen mit seiner Frau Elisabeth, ähnlich alt wie er, aber ohne Kinder. Gerecht und fromm sei er gewesen, untadelig in allen Geboten und Satzungen, so schreibt der Evangelist Lukas. Ja, und nun stelle ich mir auch vor, dass dieser Zacharias eigentlich nichts mehr erwartete von seinem Leben, dass er jedes Mal froh war, wenn er wieder gesund zurück war von seiner Arbeit im Tempel und wenn er dann bei einem Becher Wein relaxen konnte. Kerem bedeutet nämlich Weinberg. Und Weinberge gibt es an diesem schönen Ort bis heute. Heinz Günther nickt wieder, also ich bin hier völlig richtig. Wie gesagt, für Zacharias und Elisabeth war eigentlich schon alles gelaufen. Und was noch blieb, war ein manchmal etwas melancholischer Blick zurück auf ihr langes Leben. Kein schlechtes Leben, aber halt ohne Nachkommen. Und dann kam auf einmal jener Tag, jener Augenblick und jene Vision im Tempel. Just als Zacharias gerade mal wieder Dienst hatte und das Räucheropfer darbrachte. Eine Engelsvision, die ich euch jetzt nicht im Einzelnen nacherzählen möchte. Wer will, kann sie selbst zu Hause nachlesen im ersten Kapitel des Evangeliums. Die Botschaft des Boten Gottes ist eindeutig. Zacharias und seine Frau Elisabeth würden einen Sohn bekommen, was ja an sich schon spektakulär ist angesichts ihres hohen Alters. Aber damit noch nicht genug. Dieser Sohn sollte, und zwar schon von Geburt an, ein Auserwählter des Herrn sein und eine gewichtige Rolle in der Geschichte seines Volkes spielen. Liebe Geschwister, wäre unser Zacharias jetzt ein junger Spund, würde er vor Freude an die Tempeldecke springen, ziemlich hoch, und dann durch sämtliche Tempelhöfe tanzen. Aber körperlich ist das jetzt nicht mehr drin. Und auch geistig, seelisch neigt der ältere Herr nicht zu großen Gefühlsausbrüchen. Natürlich ist er zunächst erschrocken. Begegnungen mit echten Engeln gehören nun mal nicht zu seinem Alltag. Aber dann fasst er sich schnell wieder und beginnt mit dem Engel zu diskutieren. Verweist dabei auf sein Alter und da seine Elisabeth. Er setzt ein gewisses Fragezeichen hinter die Botschaft des Engels. Übrigens Gabriel, den wir ja auch von anderer Stelle kennen. Er setzt ein Fragezeichen und das hätte er lieber nicht tun sollen. Denn nun wird Zacharias erstmal eine 9-monatige Schweigezeit aufgebrummt als Buße und ich denke vor allem als Vorbereitungszeit bis zur Geburt jenes Johannes, hier vorne sitzt auch ein Johannes, sehe ich gerade, bis zur Geburt jenes Johannes, den wir alle dann als Johannes den Täufer kennen. Dass übrigens Menschen durch einen starken Schock zeitweilig ihre Sprache verlieren, das gibt es bis heute. Selbst im Volksmund sagt mir, da hat es mir die Sprache verschlagen. Und ich erinnere euch auch an dieser Stelle an das Damaskus-Erlebnis des Apostels Paulus, der zwar nicht seine Stimme, wohl aber sein Augenlicht verloren hat, zeitweilig. Zacharias bleibt stumm bis über die Geburt seines Sohnes hinaus. Bis 8 Tage nach der Entbindung. Bekanntlich werden in Israel die Buben am 8. Tag beschnitten. Exakt am 8. Tag. Und wisst ihr auch warum? Weil genau zu diesem Zeitpunkt die Abheilung der Schnittwunde am schnellsten verläuft. Die Zahl 8 ist kein Zufall, einfach nur nebenbei gesagt. Anlässlich der Beschneidung möchte die liebe Verwandtschaft natürlich auch den Namen des Babys erfahren, obwohl für sie eh schon klar ist, dass der erste und einzige Sohn der Eltern selbstverständlich den Namen des Vaters tragen wird, so wie das früher bei uns ja auch manchmal der Fall war. Zacharias soll er halt heißen, völlig klar. Nee, kontert Elisabeth. Unser Sohn wird Johannes heißen. Wie jetzt? Wir dies, ruft da die ganze Mischpoke. Was redest du nur für einen Unsinn? Typisch Frau. Es wird Zeit, dass Zacharias ein männliches Machtwort spricht. Kann er nur leider nicht. Ist ja stumm. Also versucht es die aufgebrachte Verwandtschaft mit der internationalen Gebärdensprache. Und Zacharias ganz ruhig schreibt auf ein Täfelchen den hebräischen Namen Jochanan, wovon Johannes einfach die griechische Form, die griechische Ableitung ist. Jochanan, diesen Namen hatte ihm der Engel Gabriels damals genannt, vor 9 Monaten. Und offenbar hatte Zacharias den auch schon seiner Elisabeth mitgeteilt, hingeschrieben auf so ein Täfelchen. Jochanan, Jahwe, Gott, hat Erbarmen, hatte Erbarmen, kann man so oder so übersetzen. Und just in diesem Augenblick, als er das auf das Täfelchen schreibt, zeigt Gott tatsächlich großes Erbarmen. Er gibt dem Zacharias seine Stimme und Sprache zurück. Und jetzt bricht es aus dem alten Herrn heraus. Es ist, als hätte man eine Sektflasche, eine Champagnerflasche entkorkt. Es spritzt und es sprudelt. Ein einziger leidenschaftlicher Lobgesang, den man dem distinguierten Herrn niemals zugetraut hätte. Aber der Heilige Geist kennt halt keine Altersgrenze. Und wen er erfasst, der muss einfach Gott loben und preisen, auch wenn seine Stimme noch so schwach und zittrig und eingerostet ist. Der alte Zacharias wird in diesem Moment wieder jung wie ein Adler, wie es im Alten Testament heißt. Ja, und es ist natürlich schon, Alexander hat es vorher gesagt, eine merkwürdige Ironie, dass wir hier und heute nicht einstimmen dürfen in den Lobpreis des Zacharias, zumindest nicht in gesungener Form. Richtig neidisch könnte man auf den alten Herrn werden. Aber was soll's? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden unserem Gott in einigen Wochen und Monaten, wir wissen nicht genau, wieder mit aller Kraft und Power unsere Loblieder singen. Was Zacharias da formuliert in seinem Lobgesang, sind im Grunde genommen zwei Dinge. Sein ganzer Lobgesang hat zwei Teile. Zum einen lobt er Gott für seine Treue, dafür, dass er zu seinen Zusagen an die Väter steht und dass er sie zu seiner Zeit erfüllen wird. Er drückt genau das aus, was, wie gesagt, die Bedeutung jenes Namens ist. Jochanan, Gott hat Erbarmen mit uns, mit seinem Volk. Der zweite Teil des Lobgesangs bezieht sich dann auf Johannes selbst, den Wegbereiter Jesu Christi. Und von ihm wird unser Herr Jahrzehnte später bezeugen, dass, ich zitiere, unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der Täufer als ein lebendiges Scharnier, das den Alten mit dem neuen Bund verbindet. Liebe Gemeinde, wie es aussieht, haben Zacharias und seine Frau Elisabeth nicht mehr allzu lange gelebt nach diesen Ereignissen. Kein Wunder, denn beide waren ja, wie gesagt, hochbetagt. Von Johannes heißt es im selben Kapitel, dass er in der Wüste war. Möglicherweise ein Hinweis dafür, dass er nach dem Tod seiner Eltern in einer klösterlichen Gemeinschaft wie etwa der von Qumran am Toten Meer aufgezogen wurde. Und es würde ja dann genau in dieser Gegend sein, dass Johannes öffentlich auftritt. Am Nordrand des Toten Meeres. Aber das wäre ein Thema für sich. Für heute reicht es, dass wir uns persönlich inspirieren lassen von Zacharias und von seinem Lobgesang. Gott loben, das ist unser Amt, wie es so schön in einem Lied heißt. Das ist unser Amt. Und sowas ist nie und nimmer verboten. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Trotz Corona, vor allem jetzt, während der Pandemie. Amen.